Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klaviergedanken mit Carsten Dürer. Eigentlich sollte man sich darüber gar keine Gedanken machen müssen, denn die sogenannten Digitalpianos, die sich extrem auch in den Haushalten derjenigen verbreitet haben, die eigentlich ein akustisches Klavier spielen wollen, kommen ja historisch aus der Ecke der Keyboards. Also der Instrumente, die früher elektronisch erzeugte Klänge hatten und eine einfachste Kunststofftastatur ohne Gewichtung und Anschlagkontrolle aufwiesen. Doch schon bald waren diese Instrumente so beliebt bei Keyboardern, die erkannten, dass die Klavierklänge perfekt für den Bühneneinsatz genutzt werden konnten, dass man die Instrumente mehr und mehr aufsplittete. Bald gab es kleine Keyboards, die nicht für den professionellen Einsatz gedacht waren, sondern für den Heimbereich. Dann aber auch die Synthesizer, die alle Arten von Klängen mittels Filtern erzeugen konnten. Und es gab die ersten Stage-Pianos, die dann aber tatsächlich schon mit einer gewichteten Klaviatur und einem recht guten Klavierklang daherkamen. Die wirklich ersten Digitalpianos waren dann doch auch der Idee gefolgt, dass es keine reinen Stage-Pianos sein sollten, sondern eher Surrogate für das akustische Klavier. Die japanischen Firmen Yamaha und Kawai waren da schon recht bald mit aufwendigen Boxenkästen und vor allem Konsolengehäusen dabei, so dass die Optik schon bald ähnlich den heutigen Digitalpianos war. Doch die Leistung der internen Computer- und Speichermedien war noch alles andere als bezwingend. Und so hörte man nach einem Anschlag, wenn man den Ton oder den Akkord hielt und ausklingen lassen wollte, sogenannte Loops. Man hatte nämlich, um den Klang leiser werden zu lassen, nur einen recht kurzen Klang des originalen Klaviers oder Flügels gesampelt, also aufgenommen, um ihn dann auf einem Datenträger zu übertragen. Um nicht allzu viel Speicherplatz und Rechenleistung zu haben, wurden diese kurzen Samples einfach aneinander geschnitten und immer leiser gedreht. Das ist aus der heutigen Sicht recht lustig, war damals aber State of the Art. Wichtig dabei war, man konnte den Klang leiser drehen, hatte eine dynamisch gewichtete Klaviatur und man konnte natürlich bereits über Kopfhörer spielen und hatte zudem MIDI-Schnittstellen, um das Instrument mit anderen digitalen oder elektronischen Instrumenten zu verbinden. Der Startschuss in die weitere Entwicklung war gemacht. Diese Digitalklaviere hatten zu diesem Zeitpunkt noch gar keine Aufnahmemöglichkeit, hatten oftmals nicht einmal andere Klänge als Klavier, also solche wie Streicher, Cembalo oder Orgel. Ich selbst besitze noch einen Yamaha CLP50 von 1986, das außer einem Klavierklang nichts hat. Aber MIDI und vor allem ein großes Lautsprechergehäuse unter der Klaviatur. Und dieses ist mit 2x2 Lautsprechern ausgestattet, die einiges hermachen und die einen befähigen, mit anderen, vielleicht auch lauteren Instrumenten mithalten zu können. Zudem weist es ein echt massives Gehäuse auf, das getrennt vom extrem schweren und stabil gebauten Keyboard auch transportabel sein kann, wenn man die beiden Teile trennt. Aber man braucht schon zwei Personen, um eines der Teile, Keyboard oder Unterbau, über ein Stockwerk zu schleppen. Schnell waren solche Instrumente vollkommen out, man wollte mehr. Und die technische Entwicklung schritt ebenso rasant fort, wie es grundsätzlich bei der Halbleitertechnologie der Fall war, sprich bei den Computern und der digitalen Technik. Was mich aber immer wieder fasziniert, dass man immer noch die Gehäuse so ähnlich baut, als würde man ein Keyboard auf einen Ständer stellen. Nur dieser Ständer ist wie ein Gehäuse gearbeitet, nur dass es nicht so tief ist wie bei einem akustischen Klavier. Aber dass man immer noch daran festhält, dass die Optik einem akustischen Instrument ähnlich sein sollte, verblüfft in Zeiten, in denen es ja auch das Möbeldesign längst leicht in utopistische Ebenen gebracht hat. Zudem werden diese Instrumente meist in Schwarz, Weiß oder vielleicht auch noch in einer Art von Holzoptik angeboten. Das Ganze scheint ja zu funktionieren. Die Frage ist nur, ob sie nicht vielleicht noch besser funktionieren würde, wenn man auch einmal andere Wege beschreiten. Ich war vor kurzem zu Gast in einem Klaviergeschäft, in dessen Fenster als Eyecatcher ein einfaches kleines Keyboard-Digitalpiano lag, das knallrot war. Innerhalb einer Stunde kamen zwei Väter mit ihren jungen Söhnen hinein und fragten ganz konkret nach diesem Instrument, obwohl es sich dabei um ein echt abgespecktes Digitalpiano handelt, das extrem günstig ist und bei weitem nicht das leistet, was eines der schwarzen Mitgehäuseoptik, die an der Wand standen, vollbringen können. Casio hat es vor kurzem vorgemacht. Es hat ein Digitalpiano in modernem Gehäuse und in modernen Farben angeboten, das Privia PX S7000 heißt. Es ist beispielsweise in Gelb zu haben und hat Holzapplikationen und ein vollkommen neu gestaltetes Untergestell. Es ist zwar insgesamt ein gutes Digitalpiano, aber auch nicht besser als andere. Und es verkauft sich hervorragend, obwohl der Preis nicht niedrig ist. Aber vor allem wird es von jüngeren oder auf moderne Wohnungseinrichtungen fixierten Menschen gekauft. Machen die anderen Hersteller also etwas falsch? Nicht direkt, aber über das Optische sollte man ebenso nachdenken wie über die innere Technik. Natürlich gibt es moderne Digitalpianos, die wiederum als Master Keyboards, also ohne Gehäuse ausgeführt, daherkommen. Aber dann fehlt es meist an ordentlicher Klangabstrahlung, da man extrem wenig Platz in solch einem Keyboard-ähnlichen Instrument für die Lautsprecher hat. Ich verstehe noch bis zu einem gewissen Grad, dass man ein akustisches Klavier in hochpoliertem Schwarz erwerben will, das dann ein wenig an die Konzertflügel auf den Bühnen der Welt erinnert. Allerdings machen sich die wenigsten darüber Gedanken, dass diese Instrumente permanent gewischt werden müssen, da sie magisch den Staub anziehen oder ihn wenigstens deutlicher als andere Oberflächen sehen lassen. Aber ein Digitalpiano? Warum sollte es schwarz sein? Vor allem gibt es nicht allzu viele Digitalpianos, die ein schwarzes Hochglanzfinish aufweisen. Meist sind die Instrumente mit einem eher matten Kunststoff verhüllt. Natürlich gibt es diese Instrumente oftmals auch in Weiß oder aber in einer Art von Holzoptik, in Rosenholz oder einer anderen Holzfarbe. Immerhin sehen sie dann weniger schwer und massiv aus. Und viele kaufen ja diese Digitalpianos auch, da sie glauben, dass sie weniger Platz nehmen, was natürlich Unsinn, weniger Platz wegnehmen, was natürlich Unsinn ist. Sie sind in der Regel nur flacher als akustische Klaviere, aber sie nehmen kaum weniger Platz ein. Die Gründe, warum man sich ein Digitalpiano kauft, sind ja in der Regel unterschiedlich. Die meisten haben mir immer wieder dieses eben genannte Platzproblem genannt, das wirklich keine Rolle spielen sollte, außer dass die Optik etwas weniger massiv daherkommt als bei einem akustischen Klavier. Der zweite Grund ist natürlich, dass man auch über Kopfhörer üben kann. Aber das kann man mit akustischen Klavieren, die eine sogenannte Stummschaltung haben, die mittels des mittleren Pedals eingeschaltet wird, um dann über Kopfhörer ein Digitalpiano zu hören, ja auch. Nur dass man dann immerhin noch die hochwertige Klaviatur eines akustischen Klaviers spielt, anstatt die eines Digitalpianos. Diese Klaviaturen der Digitalpianos mögen mittlerweile zwar hervorragend sein, aber immerhin sind dort meist Hammermechaniken unter den Tasten eingebaut, um den Effekt zu erzielen, als würde man einen Hammer mit dem Anschlag bewegen, was aber nicht der Fall ist. Und natürlich gibt es auch noch Hybridinstrumente, bei denen dann eine komplette Hammermechanik verbaut ist. Aber die sind dann auch sehr teuer. Ich denke, der wichtigste Grund, warum man heutzutage ein Digitalpiano kaufen sollte, ist, dass er die moderne digitale Technik bietet. Denn nur wenige Instrumente der akustischen Welt verfügen über Bluetooth, MIDI etc. zur selben Zeit. Und damit wird das Digitalpiano ein Allround-Instrument, über das man seine gestreamte Musik abspielen kann, manchmal sogar dazu selbst spielen kann. Und dann kommt natürlich das Moment des Aufnehmens seiner eigenen Spielereien hinzu. Das sind die Gründe, die ein Digitalpiano für einen Klavierspieler besonders interessant machen. Oder wenn man viel Kammermusik mit anderen Instrumenten spielt, ist es mit einem Digitalpiano viel einfacher, die Stimmtonhöhe zu verändern. Oder man spielt auch mal mit einer Violine Barockmusik und wählt dann den Klang eines Cembalos. Und natürlich kann man auch selbst Kompositionen anfertigen, kann recht einfach einen Computer anschließen, um mit der entsprechenden Software dann auch die Klänge eines Chores und anderer Instrumente auf hohem Niveau zu nutzen. Wie schon gesagt, das sind die wahren Gründe, ein Digitalpiano wählen zu wollen oder zu sollen. Aber die meisten Käufer denken, dass es günstiger ist, ein Digitalpiano zu kaufen. Ja, ist es, wenn man recht preiswerte Instrumente kauft. Diese haben aber in der Regel nur selten ein gutes Anschlagverhalten der Klaviatur. Und wenn man dann auf ein akustisches Klavier wechselt, kommt einem alles etwas schwer und einfach anders vor. Wenn man sich dann die Preise eines hochwertigen Digitalpianos anschaut, liegen diese gar nicht mehr so weit entfernt von einem preiswerten akustischen Klavier mit Stummschaltung. Das sollte man sich überlegen. Und wenn man dann ohnehin ein Instrument in Klavieroptik kaufen will, also bei einem Digitalpiano eines mit Gehäuse und Schwarz, dann kann man auch zum richtigen, also akustischen Instrument greifen, finde ich.